Wir kommen jetzt zur Predigt und ich habe so als Thema, ja, ich weiß gar nicht genau, wie ich es gerne nennen möchte. Es geht so ein bisschen darum, wozu Weihnachten oder was ist Weihnachten oder dürfen wir Weihnachten feiern oder sollen wir Weihnachten feiern? Ja, es geht heute einmal um das Thema Weihnachten. So, und ja, zur Einleitung mal eine schöne Geschichte, so zur Erheiterung. So, man geht in ein Einkaufszentrum in der Weihnachtszeit. So, und dann läuft da so Musik im Hintergrund. I'm dreaming of a white Christmas. Also ich träume von einer weißen Weihnacht. Auf jeden Fall dachte ich, ja, ihr könnt hier lange träumen. Wir sind hier im Lima in Peru im Hochsommer. Es ist draußen 30 Grad und ihr spielt hier, dass ihr von einer weißen Weihnacht träumt. Ja, und vielleicht das so als Einleitung. Ich möchte mal ein wenig Weihnachten heute, ja, in der Predigt ein bisschen drüber sprechen, ein wenig diese ganzen Themen auseinandernehmen. Und so kommen wir erstmal zu einer Bibelstelle, Kolosser 2, Vers 16 und 17. Kolosser 2, Vers 16 und 17. Kolosser 2, Vers 16 und 17. So soll euch nun niemand richten bezüglich Essen oder Trinken oder wegen eines bestimmten Feiertages, Neumondes oder Sabbats. Diese Dinge sind ein Schatten des Zukünftigen, aber der Körper gehört Christus. Ja, das ist jetzt erstmal eine Bibelstelle, die vielleicht etwas tiefer in der Bibel ist. Aber wir sollen halt, steht hier, sagen, nicht irgendwie urteilen wegen Festtagen oder Neumonden oder halt diesen jüdischen Feiertagen oder halt weltlichen Feiertagen. Und da möchte ich erstmal damit anfangen, wir richten es nicht, wenn jemand Weihnachten feiert und wir richten es auch nicht, wenn jemand nicht Weihnachten feiert. Aber wir nutzen jetzt so diese Weihnachtsfeier in diesem Rahmen eben auch, um das Evangelium zu predigen. Weihnachten ist ja von Datum her überhaupt kein christliches Fest. In der Bibel wird nicht von Weihnachten als Fest geschrieben, findet man gar nichts drüber. Es steht halt, wie Jesus in die Welt gekommen ist als kleines Kind. Das steht halt beschrieben. Aber so wie wir Weihnachten hier traditionell feiern, das hat relativ wenig damit zu tun, wie Jesus in die Welt gekommen ist. Ich denke, ihr kennt so diese Weihnachts-, ja, jetzt nennt man wieder den Begriff, dieses Weihnachtsevangelium, wo wir lesen aus Lukas Kapitel 2, wie Jesus geboren ist, wo aber nicht das Wort Weihnachten steht. So, da waren Hirten auf dem Feld. So, das sagt schon mal ganz deutlich, dass das nicht zur Wintersonnenwende geschehen ist, die Geburt von Jesus. Die sind halt im Frühling, Sommer und Herbst draußen. So in Bethlehem, da kann es sogar auch im Winter kalt werden. Nicht so kalt wie hier, aber so, dass halt nicht mehr die Hirten nachts draußen mit ihren Tieren auf dem Feld sind. Dann wurde diese Volkszählung durchgeführt, die die Römer befohlen haben. Also so eine riesige Aktion, da kann ich mir selber auch überhaupt nicht vorstellen, dass man so etwas im Winter organisiert, wo das Reisen wesentlich komplizierter ist als im Sommer. Wenn hier irgendwie Großveranstaltungen sind, dann sind die auch eher nicht im Winter, zumindest bei Veranstaltungen, wo die Leute rausgehen müssen. So, selbst jetzt so eine Wahl oder so, die findet eher im Herbst oder so statt, aber nicht im Winter. Ja, auch hat das Kommen von Jesus überhaupt nichts mit Tannenbäumen zu tun. So, die Kinder lieben das natürlich, deshalb haben wir jetzt auch dieses Jahr wieder einen Weihnachtsbaum. Die mögen das so, na gut, dann machen wir zu Weihnachten auch wieder einen Weihnachtsbaum, aber in der Bibel steht überhaupt nichts von irgendwelchen Tannenbäumen, das ist einfach eine andere Tradition. Ja, und dann verbinden wir Weihnachten zumindest mit so einer idyllischen Vorstellung. So, man denkt oft so, ja, dieser Frieden oder irgendetwas und alles soll so schön sein. So stellt man sich das vor mit diesen vielen Lichtern. Aber für Israel damals war das überhaupt keine idyllische Zeit, als Jesus gekommen ist. Israel war von den Römern besetzt. Und dann haben die Römer noch diese Volkszählung befohlen, damit sie die Steuern besser einnehmen können. Und jeder musste irgendwo in seine Heimatstadt ziehen. Da waren die bestimmt nicht erstmal auf dem Weihnachtsmarkt Glühwein trinken und dann machen wir diese Reise. So, und Jesus ist auch nicht so idyllisch in diese Welt gekommen, wie auf vielen Krippen dieser Welt dargestellt. Irgendwo war ich mal auf einer Dienstreise in einer Krippenausstellung, also in der Freizeit. Ja, fand ich sogar sehr interessant, diese Krippenausstellung, weil man hat sich halt so wie in jeder Kultur, das war halt so aus aller Welt, und wie man sich in irgendeiner Kultur halt so eine Geburt eben so vorstellt. Ja, und die Maria, also die Mutter von Jesus, die war halt so in der jeweiligen Kultur so das Schönheitsideal. So, wir stellen uns Maria vielleicht so blond vor. Bei den Afrikanern ist es vielleicht auch eine schwarze Frau, weil das halt so das Übliche ist. So, und das war so interessant, ne? Jeder stellt sich da irgendwas vor. Und natürlich war Maria eine Jüdin, ganz eindeutig. Also eher schwarze Haare, würde ich da mal sagen. Blond ist dort eher unüblich. Und aber wie ist Jesus in die Welt gekommen? Nicht in so einer schönen, idyllischen Darstellung, sondern bei uns Menschen war kein Platz für ihn, das müssen wir uns mal vorstellen. Er ist da zu den Tieren gegangen, weil unter uns Menschen kein Platz für ihn war. Das müssen wir uns einmal mal vorstellen. Gottes Sohn, der Retter, kommt in diese Welt und er hat keinen Platz bei uns. Da kam sogar dieser Stern, der das angekündigt hat. Und das wurde noch überhaupt nicht beachtet, außer von halt diesen Weisen, die halt aus dem ganz fernen Land dahin gezogen sind. So, es hätte jeder sehen können, so, das war ja sichtbar, dass irgendwie vielleicht jetzt was Göttliches passiert in dieser Welt. Aber sie haben halt nicht auf dieses kleine Baby gewartet, sondern hätten lieber den großen Befreier von den Römern gehabt. Also ist Jesus nicht als der große Befreier für Israel in diese Welt gekommen. Aber er ist in diese Welt gekommen und das möchte ich mit euch einmal lesen, warum er in diese Welt gekommen ist. Und das lesen wir in Johannes 3, Vers 16 bis 21. Johannes 3, 16 bis 21. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um die Welt zu richten, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des einzig geborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Taten waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Taten nicht gestraft werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Taten sichtbar werden, weil sie in Gott getan sind. So, Jesus ist halt nicht als Retter vor den Römern gekommen, sondern er ist als Retter für uns selber mit unseren ganzen Sünden in die Welt gekommen. Weil wir sind alle Sünder von Gott. Wir können, keiner kann sagen, er hat noch nie etwas falsch gemacht. Wir Menschen, wir sortieren das so gern in große und kleine Sünden. Aber bei Gott ist das alles Sünde, wenn wir irgendwas gegen ihn machen. Und wenn man mal die Bibel komplett liest, wenn ihr das mal tut, werdet ihr immer wieder lesen, dass da immer wieder geschrieben steht, dass Gott uns sagt, seid heilig, denn ich bin heilig. Und deshalb brauchen wir Jesus, weil er uns von der Sünde befreit. Und er hat den Preis bezahlt am Kreuz, wir haben es eben ja schon gesagt. Und wir lesen einmal 1. Korinther Kapitel 1, Vers 18. 1. Korinther 1, Vers 18. Da steht, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. So, diese Bibelstelle, die ist sehr, sehr paradox. Weil es geht darum, ob es eine Torheit ist oder ob es Gottes Kraft ist. So, für die, die sich diesen Befreier von den Römern vorgestellt haben, ist es halt eine Torheit. Die Römer haben diese Todesstrafe am Kreuz erfunden. Die haben halt das getan und diese Kreuzigung, das ist ja nicht nur eine Todesstrafe, das ist ja um so möglich wie lange, so lange wie möglich unter schwersten Qualen am Leben zu bleiben. Also es ist das absolute Maximum zwischen Todesstrafe und Folter. So, erstmal wurde der Rücken zerschlagen. Dann haben sie halt Nägel in die Handgelenke getrieben. So, da trifft man wohl, das habe ich mal gehört, irgendwie so einen Nerv, dass man nicht mehr vor Schmerz bewusstlos werden kann. So, dann war man halt für Stunden oder einige sogar für Tage so halb am Ersticken, weil das so ein Hängetrauma ist am Kreuz. Und bei jedem wo man sich versucht hat, wohl nochmal an den Armen hochzuziehen, hat man wohl auch extremste Schmerzen nochmal gehabt. Und die Menschen wurden nackt gekreuzigt, finden wir auch in der Bibel und auch in historischen anderen Quellen. Dann, um sie halt so richtig zu verhöhnen, wurde das halt dann am Rande, also am Stadtrand gemacht, nahe vom Tor, dass das auch noch jeder sehen kann. Und das Verbrechen oder was der getan hat, wurde auch noch oben angeschrieben, damit man halt die höchstmögliche Abschreckung hatte. So, und das ist natürlich die totale Torheit, wenn man sich das weltlich vorstellt, dass dieser große Befreier gegen die Römer halt sich von den Römern so umbringen lässt. Und das soll eine Kraft sein. Ja, es ist eine Kraft von Gott. Für alle, die glauben. Und weil Jesus hat all unseren Schmerz, all unsere Sünde, all unsere Schande auf sich genommen. Und das wird über 600 Jahre vorher in der Bibel angekündigt. Wir lesen einmal Jesaja 53, Vers 4 bis 5. Jesaja 53, Vers 4 und 5. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud unsere Schmerzen auf sich. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist wegen unserer Schuld verwundet und wegen unserer Sünde zerschlagen worden. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und dadurch ist es für uns, die wir an Jesus glauben, halt eine große Kraft. Jesus hat für all unsere Schuld bezahlt und war unschuldig. Weil nur er war der Einzige, der Mensch geworden ist, der in der Heiligkeit von Gott geblieben ist. Und nur er konnte dieses Ersatzopfer für die Menschheit bringen. Er hat die schlimmste Todesstrafe für uns bezahlt. Und dann 3 Tage später ist er auferstanden, weil er nicht im Tod bleiben konnte. Er war ohne Sünde. Das heißt, der Tod hatte keinen Anspruch auf ihn. Wir können uns das gar nicht vorstellen, wie das passieren kann, dass so ein Todgefolterter wieder aufersteht nach 3 Tagen. Aber es ist geschehen. Und jetzt ist es eine große Kraft, wenn wir an ihn glauben, dann empfangen wir sogar Gottes Heiligen Geist. Und haben ein komplett neues Leben. Wir fühlen uns komplett neu in Jesus. Wir sind was Neues. Weil Jesus für unsere Sünde am Kreuz gestorben ist und wir haben das ewige Leben. So, wir werden nicht mehr verdammt. So, und so möchte ich einmal lesen Psalm 103, Vers 12 und 13. Psalm 103, Vers 12 und 13. So fern wie der Morgen vom Abend ist, so weit entfernt er unsere Übertretungen von uns. Je nach Übersetzung kann man es auch sagen, also ist auch völlig richtig, so fern wie der Osten vom Westen ist, so weit entfernt er unsere Übertretungen von uns. So, jetzt frage ich einmal, warum nicht von Nord nach Süd? Wenn das auf dieser Welt von Nord nach Süd wäre, dann wären es nur, wenn es in Google richtig steht, 12.756 Kilometer, der Abstand vom Nordpol zum Südpol. Aber von Ost nach West, da können wir unendlich weit gehen. Wir werden nie an einem Pol ankommen. Das heißt, Jesus hat unsere Sünde unendlich weit weggebracht am Kreuz. Nebenbei sagt diese Bibelstelle auch noch, dass die Bibel halt nicht für diese Flat Earther ist, ne, die irgendwie glauben, die Erde wäre irgendwie so eine Scheibe. Selbst meinen ja einige, in der Bibel steht halt, dass die Erde eine Scheibe ist. Ist nur eine von verschiedenen Bibelstellen, die das widerlegt. Ja, ich kann auch eine ganze Predigt über so Astronomie und Naturwissenschaft machen, was da alles in der Bibel steht, was man heute so alles herausgefunden hat. Ist auch sehr interessant. Aber so weit, Jesus hat alle Sünde von uns entfernt. Und so komme ich mal wieder zurück zu dem Thema Weihnachten. Wir dürfen es schon als Christen ein wenig feiern, wir können uns treffen, wir können gemeinsam essen, wir müssen aber eben auch mit manchen Traditionen aufpassen. Wir müssen halt achten, dass wir nicht irgendwie in Gottlosigkeit und Sünde kommen mit diesen Festen dieser Welt. Wir dürfen auch eben nicht an irgendwelche Stellen anknüpfen, wo es irgendwie dann um Götzendienst geht. Und es gibt Götzendienst in dieser Welt. Und wir lesen dazu auch einmal Matthäus 24, Vers 24. Matthäus 24, Vers 24. Da sagt Jesus uns selber, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführt würden. Ja, es gibt auch falsche Jesusse, ne? So, das steht da eindeutig. Und jetzt gerade habe ich euch so das Wichtigste von Jesus erzählt. Jetzt gehen wir nochmal wieder etwas tiefer in die Bibelstellen, die vielleicht nicht alle so jedem direkt bekannt sind. Aber ich bin mal schon vor Jahren nachgegangen und frage mich, was ist mit dem Weihnachtsmann? Weil hier ist das so sehr verbreitet, auch dass man den kleinen Kindern erzählt, der Weihnachtsmann kommt. Das wird irgendwie auch so verehrt, dieser Weihnachtsmann. Und das möchte ich mal aus der Bibel etwas auseinandernehmen. Also Jesus sagt uns, es gibt falsche Christusse. Im Plural steht das. Und ich habe mir mal die Frage gestellt oder möchte das jetzt mal klären, warum ist der Weihnachtsmann einer von diesen falschen Christusse? Warum ist er so ein Fake-Jesus? Ja, wie sieht denn der Weihnachtsmann aus? Ist er vielleicht ganz alt und hat der weiße Haare? Lesen wir mal Daniel 7, Vers 9. Daniel 7, 9. Daniel 7, 9. Da wird Jesus nämlich beschrieben, da sah ich, bis Throne aufgestellt wurden, und einer, der alt war an Tagen, setzte sich. Sein Gewand war schneeweiß und das Haar auf seinem Kopf wie reine Wolle. Da bis hier reicht. So, also er ist alt, der Weihnachtsmann, und hat ja so weiße Haare. So, und er bringt Geschenke. Ja, das tut Jesus auch. Er hat uns ja das größte Geschenk gebracht. Können wir mal lesen, auch Offenbarung 22, Vers 17, ganz am Ende der Bibel. Und der Geist und die Braut sprechen, komm, und wer es hört, der spreche, komm, und wen dürstet, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst, also geschenkt. Hier steht jetzt Wasser des Lebens, das ist sehr geistig, aber im Alten Testament finden wir es auch noch mal etwas konkreter in Jesaja 55, Vers 1. Jesaja 55, da steht auch das noch mal so ähnlich, aber vielleicht etwas besser verständlich, wenn man das jetzt so verbindet. Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser, und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst, kommt her und kauft ohne Geld umsonst beides, Wein und Milch. Das ist doch eindeutig etwas von Geschenken, die der Weihnachtsmann eben auch bringt. Und eine nächste Eigenschaft vom Weihnachtsmann: Er bringt Gericht zwischen Gut und Böse. So, es heißt ja so, der bestraft irgendwie die bösen Kinder und bringt Geschenke zu den guten Kindern. Also er ist ein Preisrichter und ein Strafrichter. Und genau das Gleiche ist ja Jesus auch. Wenn wir Jesus ablehnen, uns nicht von ihm unsere Sünde wegnehmen lassen, dann kommen wir vor ihm am Ende als Strafrichter. Und eben haben wir gelesen, wenn wir bei Jesus haben, kommen wir nicht vor dieses Gericht. Es steht trotzdem etwas von einem Preisgericht in der Bibel, dass wir halt ja Geschenke von Jesus bekommen. Das kann man vielleicht sich so vorstellen wie bei der Olympiade, da werden halt die Sieger geehrt, also der Preisrichter, der verdammt keinen, aber die besonders gut waren, den schenkt so eine Medaille. Wer das mal genau nachlesen möchte, der sollte einmal Matthäus, das Kapitel 25, selber mal einmal lesen. So, und jetzt noch eine letzte Eigenschaft von Jesus und dem Weihnachtsmann. Das lesen wir in Matthäus 24, Vers 42. Matthäus 24, Vers 42. Darum wacht, denn ihr wisst nicht, in welcher Stunde euer Herr kommen wird. So, das ist bei Jesus so, ne? Wir wissen nicht, wann er genau wiederkommt. Wir wissen, dass viele Prophezeiungen aus der Bibel mittlerweile erfüllt sind, also dass er jetzt bald kommt. Aber wann das genau sein wird, das weiß nur Gott. Und so ist es ja irgendwie beim Weihnachtsmann auch, ne? Man sagt den Kindern, ja, der kommt irgendwann, aber die Zeit, die ist nicht definiert. Also auch dieses Mystische, was da ist mit dem Weihnachtsmann, der kommt auf einmal irgendwann. Auch so übernatürlich, ne, so mit irgendwie so einer fliegenden Kutsche. So, Jesus kam auch völlig übernatürlich in diese Welt, fällt mir noch spontan jetzt ein, hatte ich mir gar nicht notiert. Und jetzt zum Schluss kommen wir mal dazu, warum ist der Weihnachtsmann ein Jesus-Fake? Warum ist er der Falsche? So, kann mir jemand sagen, wo der Weihnachtsmann herkommt? Wo kommt er her? Also von Ort her. Wo stellt man sich vor, dass er herkommt? Ja, vom Nordpol. Und zu welcher Zeit kommt er vom Nordpol? Ja, und was ist um die Weihnachtszeit am Nordpol? Gibt es dort Licht am Nordpol und zur Wintersonnenwende? Das habe ich mir mal notiert. Weihnachten ist ja jetzt Wintersonnenwende.
So sind da die Polarlichter?
Ja, es ist, ja, die mag es da geben, die Polarlichter, aber es ist in der Polarmitternacht. So, es ist diese Polarmitternacht. Also es ist der dunkelste Ort dieser Welt. Der Nordpol zur Wintersonnenwende oder der Südpol zur wenn hier Sommer ist, Sommersonnenwende. Das sind die zwei Extreme von den dunkelsten Orten dieser Welt. Zweimal im Jahr zur Sonnenwende. So, das heißt, der Weihnachtsmann kommt aus dem dunkelsten Ort dieser Welt. So, und Jesus, der kommt aus dem Himmel, aus dem absoluten Licht. Er bringt das Licht in die Welt und der Weihnachtsmann bringt das Dunkel in diese Welt. So, und deshalb möchte ich euch auch vor diesem Weihnachtsmann einfach warnen. Erzählt den Kindern nichts von Weihnachtsmann. So, ich wünsche mir für alle, dass ihr den richtigen Jesus kennt und kennenlernt. Gebt euch nicht mit so einem Fake ab. Der Weihnachtsmann, das ist Verführung und der wird nicht retten. Deshalb möchte ich euch auch so ein bisschen vor Weihnachten warnen, was so ein Fest ist, wo man endlos drüber diskutieren kann, ob das korrekt ist, das als Christ zu feiern oder nicht. Amatus hat auch so zur biblischen Lektüre so erzählt, ja, wenn man zum Weihnachtsmarkt geht, da erfährt man nicht von Jesus. Und ich glaube auch nicht mehr, dass diese Aktivitäten noch irgendwie von Gott gesegnet sind. Es ist nicht das Schlimme, wenn man da mal hingeht, wie auch Amatus gemacht hat, wie sich die Kinder auch noch wünschen, mit dem Riesenrad zu fahren, das habe ich ihnen hier noch versprochen. Darum geht's nicht. Aber es geht darum, wo dein Herz ist und was du machst. So, ob das mit Gott vereinbar ist. So, deshalb ist es weniger wichtig, ob wir dieses eigentlich eher heidnische Fest feiern. Solange wir nichts gegen Gott machen, ist es in Ordnung. Wir müssen aber die Grenzen davon kennen. Und wir können es auch hier und da nutzen, ja, diese Tradition mit der Krippe, ja, dass wir uns erinnern, dass Jesus in diese Welt gekommen ist. Aber Jesus ist bitte einmal in diese Welt gekommen. Es gibt auch dieses Weihnachtslied, da hatte ich jetzt letzte Woche auch schon drüber gesprochen, aber ich mache es heute noch einmal, habe ich mir auch nicht notiert hier. Aber es gibt dieses Lied, alle Jahre wieder kommt das Christuskind. Nein, Jesus kam einmal auf diese Welt. Einmal als Baby, also als Kind, als kleines Kind einmal als Baby. So, da haben sie gehofft, dass er als der große Retter vor den Römern halt in diese Welt kommt, bloß nicht als kleines, hilfloses Baby. So, und die Bibel ist voll davon, dass Jesus wiederkommen wird. Und heute haben wir so diese Einstellung, ja, nee, das zweite Mal, komm auch bitte als kleines Baby, dass du nicht siehst, in welchem Zustand unsere Welt ist. Komm bitte nicht als so ein großer König, der noch nachher noch irgendwelche Römer bekämpft. Bloß nicht, nein, bleib bitte klein. Jesus kommt nicht alle Jahre wieder als kleines Baby auf diese Welt. Er ist einmal gekommen, ist einmal für all die Sünde der Menschheit, für jeden, der ihn annimmt, gestorben. Und er ist einmal auferstanden und hat einmal den Tod besiegt. Satan ist damit einmal endgültig schon vernichtet, auch wenn er in dieser Welt noch rebelliert, aber er hat schon verloren. Und das geschieht jetzt nicht alle Jahre wieder. Und einmal wird Jesus als großer König zurückkommen. So, und das wird die größte Katastrophe für diese Welt. So, dass wir über Klimawandel und sowas diskutieren, ist ja gar nichts dagegen. So, sondern das wird es die große Katastrophe, auf die diese Welt hinsteuert, dass Jesus wiederkommt und alles einmal richten wird. Und wir, wenn wir Jesus haben, warten wir auf ihn als den großen König, der wiederkommen wird. So, und deshalb sage ich, lass dich mit Gott versöhnen. Wer noch nicht Jesus wirklich als Erlöser angenommen hat, der muss es dringend tun. Denn Jesus kommt wieder oder wir sterben vorher in dieser Welt, das wissen wir nicht. Diese Welt wird aber vergehen. Wenn wir die Bibel bis zum Ende lesen, da heißt es am Ende, dass Gott alles hier zerstören wird und für uns alles noch einmal neu machen wird. Und da muss man dabei sein. Wenn die Welt untergeht irgendwann, weil Gott das sagt, das wird so geschehen, da interessiert nicht mehr, ja, wie viel Grad es wärmer vorher geworden ist durch irgendwie Kohlenstoff, CO2, das interessiert nicht. Sondern dann interessiert nur noch, hast du Jesus angenommen, folgst du Jesus nach oder nicht? Und Und darum geht es, dass wir alle Jesus kennenlernen. Amen. Ich möchte zum Abschluss einmal beten. Gott segne diese Predigt jetzt. Öffne die Ohren, öffne die Herzen für alles, was wir jetzt gehört haben. Und gib eine gesegnete Zeit jetzt, diese Weihnachtstage, und lass uns sich an dich erinnern und nicht an diesen Unsinn dieser Welt, an dieses Vergängliche, sondern lass uns auf das Unvergängliche schauen, auf dein Wort, dass du am Kreuz für alle unsere Sünden gestorben bist, um uns mit unserem heiligen Gott wieder zu versöhnen. Darum bitte ich in deinem allmächtigen Namen, Jesus. Amen.